Geologia. Weltkenntnis.
Obwohl er durch einen Verkehrsunfall querschnittsgelähmt ist, reist er seit bald 20 Jahren als Globetrotter durch die ganze Welt. Mit seinem Rollstuhl erlebt er Abenteuer, vor denen die meisten Fußgänger zurückschrecken würden. Und ich begrüße nun am Telefon ganz herzlich Andreas Pröwe.
Ja, hallo Matthias.
Lieber Andreas, bereits wenige Jahre nach deinem Unfall bist du zu deiner ersten großen Reise im Rollstuhl aufgebrochen. Was hat dich denn zu dieser Reise nach so einem Schicksalsschlag bewogen?
Eigentlich war es eine Herausforderung, ja, weil alle Leute gesagt haben, das kannst du nicht, mit dem Rollstuhl durch Indien, ja, bist du wahnsinnig, nicht? Ist natürlich auch schon 30 Jahre her und damals sah die Welt noch ein bisschen anders aus, weniger barrierefrei als heute und ja, damals haben alle Angst um mich gehabt, als ich gesagt habe, ich will jetzt nach Indien aufbrechen. Das war ja mein erstes großes Ziel und ich habe es dann einfach gemacht und diese Herausforderung, ja, ich habe natürlich Federn gelassen, ne? Das kann man sich vorstellen auf dieser ersten Reise, aber eine ganz große Lehre habe ich eben daraus gezogen, es ist möglich und es ist noch viel, viel mehr möglich, als die meisten Menschen geglaubt haben und ich selber geglaubt habe und so habe ich also das Reisen damals zu meiner Lebensaufgabe gemacht.
Neben verschiedenen Ländern im Orient wie Syrien oder Jordanien ist es vor allem Indien, was du immer wieder bereist, beziehungsweise Länder, die an Indien grenzen. Was fasziniert dich denn gerade so an diesem Land?
Ja, es ist schwer zu sagen. Also es ist natürlich eine wahnsinnige Exotik. Indien, ich meine ganz Asien, begeistert mich ja. Indien besonders, ich bin jetzt 14 Mal da gewesen und an Indien begeistert mich am meisten also diese Fremdheit, die wir sonst auf der Welt so kaum finden, ob das die Religion ist, ob das die Mentalität ist der Menschen, mit der wir, die so schwer verständlich ist für uns. Und so hat mich das also doch sehr angezogen, wobei ich dann eben auch immer wieder so noch weiter Richtung Osten geschaut habe. Ich weiß, die Chinesen sind ja auch die denken ja auch völlig anders als wir und all diese Nationen oder Länder, wo Menschen leben, die wir so schwer verstehen, die ziehen mich doch am meisten an.
Bei vielen deiner Reisen, vielleicht sogar bei allen, das weiß ich nicht so genau, wirst du von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Nagendra Chikara begleitet.
Genau, richtig ausgesprochen.
Ja, wunderbar.
Ein deutlich zu hören Inder.
Genau. Wie seid ihr euch denn begegnet?
Das war ganz lustig, ja. Ich habe vor, ich glaube, über 10 Jahren mir vorgenommen, den Ganges zu bereisen, von der Quelle zur Mündung, also den größten Fluss in Indien. Und weil das ja auch ein Pilgerziel ist und viele Inder das auch machen, habe ich das also so, wie die das tun, also von der Mündung zur Quelle mir vorgenommen und schon in Kalkutta, Kalkutta liegt ja bekanntlich am Ganges, habe ich diesen jungen Mann kennengelernt, der hat mir auf der Straße einfach geholfen, auf den Bürgersteig hinauf. Dabei sind wir ins Gespräch gekommen und dabei hat er sich spontan entschlossen, mich zu begleiten bis zur Quelle. Und auf dieser 3-monatigen Reise sind wir derart aneinander gewachsen, ineinander gewachsen oder Freunde geworden halt, dass wir, wann immer es möglich ist, zusammenreisen. Und auch jetzt hat er mich wieder begleitet.
Deine Reiseabenteuer behältst du ja nicht für dich, sondern du erzählst anderen Menschen in Vorträgen und auch Büchern davon. Mhm. Was bedeutet das für dich denn, andere Menschen teilhaben zu lassen an dem, was du erlebst?
In erster Linie ist es natürlich auch, also es gibt verschiedene Gründe. Einmal natürlich, da kommt ein Rollstuhlfahrer, stellt sich auf die Bühne und erzählt den Leuten Dinge, die sie sich selber nicht trauen würden. Auf der einen Seite, das natürlich, das eben zu zeigen, dass Rollstuhlfahrer im Grunde ganz normale Menschen sein können ja, und halt auch Dinge tun, wo halt manche Leute glauben, das ist nicht unmöglich. Auf der anderen Seite ist es mir natürlich auch mal ein Bedürfnis, auch so andere Kulturen, andere fremde Nationen oder das Fremde einfach uns näher zu bringen, weil so viele Missverständnisse herrschen, so viele Vorurteile herrschen. Ich bin auch viel durch den Iran gereist und habe da also diese große Diskrepanz am meisten zu spüren bekommen, weil alle Leute geglaubt haben, ja, kann man das überhaupt überleben, wenn man durch Iran reist? Nicht? Und dass die Iraner ganz normale Menschen sind, wie wir auch, die einfach nur Frieden wollen. Das verstehen die meisten gar nicht. Ne? Und so ist es ganz häufig eben auch, einfach die Kulturen einfach uns näher zu bringen.
Wenn du in solchen Ländern unterwegs bist, kannst du da dann teilweise auch die Sprache, also wenn zum Beispiel Narendra nicht dabei ist?
Ja, Wenn er nicht stammt, also wenn ich durch Indien reise, dann habe ich ihn natürlich als super Dolmetscher. Wenn ich aber durch China reise und eine Agenda ist nun mal nicht dabei, und das hat es ja auch gegeben, dann muss ich mir natürlich die Sprache aneignen, soweit mir das möglich ist, nicht? Was mit der chinesischen Sprache ein bisschen schwierig ist und ich auch nicht jetzt so besonders begabt bin, was jetzt das Lernen von Sprachen angeht. Versuche das natürlich. Und in dem Augenblick, wo die Menschen merken, dass da sich einer Mühe gibt und versucht, also einen Einblick in die Sprache zu bekommen, hat man natürlich gleich einen Stein im Brett. Und wenn das dann eben damit nicht weitergeht, dann gibt es diverse technische Hilfsmittel, ob das jetzt so Sprachbücher sind oder ich besorge mir einfach einen Dolmetscher. Ne? Das habe ich auch hin und wieder gemacht.
Wer dich so hört und sieht, also ich habe dich auch schon auf einem Vortrag gesehen, ist fasziniert von deinem Optimismus und vor allem von der Lebensfreude, die du ausstrahlst, gerade auf der Bühne. Woher nimmst du die?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mir inzwischen angewöhnt, dass ich den Leuten immer sage, ich habe einen Rucksack auf dem Rücken, da ist lauter Lebensfreude drin. Da greife ich mir ab und zu mal was raus. Nee, also ich glaube, es ist einfach so dieser Drang, also ich meine, wenn man so einen Schicksalsschlag erleidet und plötzlich mit 23 Jahren auf einen Rollstuhl angewiesen ist, dann gibt es entweder zwei Möglichkeiten. Man lässt sich hängen und macht das nicht mehr lange mit, oder jetzt erst recht. Und ich kenne also sehr viele Rollstuhlfahrer, die genau diese zweite Variante gewählt haben, ob das jetzt Leute sind, die dann zu den Paralympics gegangen sind und die tollsten Medaillen gewonnen haben, oder ob das halt Leute sind, die auf einmal Bücher schreiben oder Dinge tun, von denen sie früher gar nichts geahnt haben, dass sie das können. Ich glaube, das steckt dahinter, und daraus zieht man natürlich Kraft und eben dieses positive Denken auch, dass man in der plötzlich halt Dinge in sich entdeckt, von denen man vorher gar nichts geahnt hat.
Auf deinen Touren, wenn wir jetzt gerade auch dabei sind, so Hemmnisse zu überwinden und so weiter, gibt es ja eher selten schön geteerte Straßen und Wege.
Ja.
Wie begegnest du denn auch diesen Hindernissen, dass du dich weit fortbewegen musst? Da bist du ja nicht einfach nur am Schieben, denke ich mir.
Nein, also ich habe ein Handbike am Rollstuhl. Das gibt mir schon mal die Möglichkeit, mehr Gepäck mitzunehmen und auch höhere Geschwindigkeiten zu erreichen. Ich kann also mit dem Handbike mit der Kurbel in der Hand durchaus mit Gepäck und auch auf schlechten Straßen 80 Kilometer am Tag zurücklegen. Und das ist also auf Straßen oder auf Schotter noch ganz gut möglich, aber wir haben natürlich auch noch andere Straßen, vor allen Dingen Steigungen, wo ich ganz schnell an meine Grenzen gerate, weil es Vorderradantrieb hat, aus technischen Gründen auch. Und also bei 15% Steigung, da komme ich irgendwann an meine Grenzen, und dann brauche ich halt Hilfe, ganz klar. Mir ist es von vornherein klar, wenn ich auf so eine Reise aufbreche, dass ich nicht immer alles alleine schaffen kann. Und ich eben vor Ort eben auch Menschen ansprechen muss. Aber das will ich ja auch. Ich will ja Menschen kennenlernen. Es ist ja nicht so, dass ich hier dogmatisch daran gehe und sage, hier 5000 Kilometer nur ganz alleine, ohne jemanden angesprochen zu haben. Ich will ja die Leute kennenlernen. Und gerade diese Situationen, wo ich dann die Hilfe in Anspruch nehmen kann, sind die Situationen, wo ich dann eben auch die Menschen kennenlerne. Und das ist das, was ich am Ende will.
Also faktisch auch deine Gelegenheit, wirklich die Leute anzusprechen. Und wäre ja auch langweilig allein, wenn ich das jetzt mal so sagen darf.
Ja, ganz genau. Es wäre langweilig.
Dein aktueller Vortrag heißt der Mekong von Vietnam nach Tibet. Was erwartet die Zuschauer denn bei dir, wenn sie in den Vortrag gehen?
Also ich habe mir den Mekong vorgenommen, von der Mündung zur Quelle. Und ja, das sind eben diese 5000 Kilometer, und bin also in Ho Chi Minh Stadt gestartet. Und es geht halt um den Mekong, um den Fluss, um das Leben am Fluss, um die Menschen am Fluss, um die Kulturen. Ich komme durch 5 verschiedene Länder, und der Mekong ist ja sehr facettenreich. Ein großer Teil des Mekong geht durch China. Natürlich, und das nimmt dann auch entsprechend großen Teil an, und das Drama dann am Ende, dann zur Quelle zu kommen. Da kam ich, das kann man sich vorstellen, hatte ich eben auch schon erwähnt, da kam ich nicht mehr alleine klar, weil da oben gibt es keine Wege, keine Straßen, nichts dergleichen, und es ist auch ein Gebiet, was auch touristisch völlig unerschlossen ist. Kaum jemand geht dahin, weil sich da niemand für interessiert, diese Quelle des Mekong. Und es war eine echte Herausforderung, da hinzukommen.
Ich habe in der Vorbereitung herausgefunden, dass es noch nicht immer so hundertprozentig klar ist, wo diese Quelle nun eigentlich ist. Da gibt es einen Franzosen, der hat gesagt, sie ist da, und irgendwelche chinesischen Wissenschaftler. Wie hast du für dich festgelegt, okay, da will ich hin, weil da ist sie?
Ich habe zwei Quellen besucht. Ich habe mich dazu entschlossen, die religiöse Quelle zu besuchen, also die von Mönchen und von den Tibetern als Heiligtum, das ist ja auch ein Heiligtum, die Quelle bezeichnet wird, und diese Quelle existiert schon seit Jahrhunderten. Und dann gibt es eben den geografischen Punkt. Vor, ich glaube, 10, 12 Jahren hat eine japanische Expedition dann eben diese geografische Quelle festgelegt, und die liegt vielleicht so 500 Kilometer entfernt von der religiösen Quelle. Und zunächst einmal bin ich zur religiösen Quelle hin, und dann das Schwierigere natürlich war dann eben noch viel höher gelegen, in 5000 Metern Höhe, die geografische Quelle.
Ich denke mir also, dass du wahrscheinlich schon einiges an Vorbereitung hattest, oder? Weil ich stelle mir vor, so als Mitteleuropäer 5000 Meter Höhe mit dem Fahrrad, beziehungsweise in deinem Fall mit dem Handbike, das macht man, selbst wenn man gut trainiert ist, wahrscheinlich nicht so ohne weiteres, einfach aufgrund der Höhe.
Nee, also ganz klar, ich komme aus dem Südrand der Lüneburger Heide, 30 Meter über dem Meeresspiegel stehe ich hier jetzt gerade am Telefon. Und wenn man dann also da in diese Höhen kommt, dann ist das natürlich ganz klar Neuland für mich. Ich habe Sauerstoff gebraucht, bin das nicht gewohnt, und auch Nagenda, mein Freund aus Delhi, hat eben auch hin und wieder musste an die Flasche, sodass wir also da auch ganz schnell an unsere Grenzen gekommen sind. Ich brauchte Träger, ich brauchte Pferde, also 9 Träger, 7 Pferde mussten, das war eine richtige Expedition, die wir zusammengestellt haben, mit Lebensmitteln und was man alles so braucht dafür, das war mir alles völlig neu, und da musste ich mich natürlich auch beraten lassen. Und letztendlich richtig da, wo das Wasser, das Mekong-Wasser aus dem Fels tropft, das habe ich dann nicht erreichen können. Aber ich denke, da will ich jetzt nicht zu viel verraten.
Andreas Pröwel ist am 2. Februar 2013 auf der Mundologia in Freiburg zu sehen. Um 16 Uhr im Rolf-Böhme-Saal, und die Zuschauer erwartet eine spannende Reise an den Ufern des Mekong. Bei dir, Andreas, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für das Gespräch. Ich hoffe, auf deinen Reisen erlebst du ganz viel Schönes, sehr viel Spannendes, und wir dürfen so ein bisschen teilhaben in deinen Vorträgen. Herzlichen Dank.